Liebe Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mit Rana Brandt guten Abend. Die Hauptthemen der Ausgabe: Außenminister bekräftigt unveränderte Position zur Unterstützung der Souveränität Venezuelas. Golovchenko: Wirtschaftstrends schaffen Voraussetzungen für eine präzisere Geldpolitik. Welche medizinischen Leistungen sind bei ausländischen Touristen in Belarus besonders beliebt? Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehender.
Aktuellste aus Belarus.
Der belarussische Außenminister Maxim Rysjenkov hat sich mit dem venezolanischen Botschafter Franklin Ramirez Araque anlässlich des Abschlusses dessen diplomatischen Mission in Belarus getroffen, wie der Pressedienst des belarussischen Außenministeriums mitteilte. Die Gesprächspartner führten eine Abstimmung der Positionen zu den drängendsten Fragen der bilateralen Zusammenarbeit durch und besprachen die Planung gemeinsamer Veranstaltungen in naher Zukunft. Sie unterstrichen die gegenseitige Unterstützung auf internationalen Plattformen. Maxim Rysjenkov bekräftigte die unveränderte Haltung von Belarus zur Unterstützung der Souveränität der Bolivianischen Republik Venezuela, so des Außenministeriums. Der belarussische Außenminister dankte dem venezolanischen Botschafter für seine fruchtbare Tätigkeit und seinen persönlichen Beitrag zur Entwicklung der belarussisch-venezolanischen Beziehungen, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruhen.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
Die Trends in der belarussischen Wirtschaft und in der Geldpolitik sind durch eine stabile positive Dynamik gekennzeichnet. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende der Nationalbank Roman Golovchenko in der aktuellen Vorstandssitzung. Die Trends, die in letzter Zeit in der Wirtschaft und im geldpolitischen Bereich zu beobachten sind, zeichnen sich durch eine recht stabile positive Dynamik aus. Sie schaffen Voraussetzungen für eine präzisere Geldpolitik. Die makroökonomischen Indikatoren zeigen einen stabilen Trend. Die Verlangsamung der Inflationsprozesse, die bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 begann, setzt sich fort. Die Jahresinflation lag im April dieses Jahres bei 5,4% und ist damit gegenüber dem Vorjahresniveau deutlich gesunken. Das BIP hat wieder eine positive Entwicklung eingeschlagen. Die Außenhandelsindikatoren verbessern sich, die Lage auf dem heimischen Devisenmarkt ist stabil. Das Sparverhalten der Bevölkerung bleibt auf hohem Niveau. Im April dieses Jahres betrug das jährliche Wachstum der befristeten Rubeleinlagen 40,5% und übertraf damit das Wachstum des Vorjahres. Der Vorsitzende der Repräsentantenkammer, Igor Sergejenko, erläuterte bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Premierminister Ali Asadov die Schwerpunkte für die Entwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Perspektiven für den Ausbau der belarussisch-aserbaidschanischen Beziehungen in Bereichen von gemeinsamem Interesse. Der Vorsitzende der Repräsentantenkammer, Igor Sergejenko, betonte, dass Belarus die enge strategische Partnerschaft mit Aserbaidschan besonders schätze. Er merkte an, dass Belarus die Entwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen nicht nur in der Steigerung des Absatzvolumens und der Absatzvielfalt sehe, sondern vor allem in der Organisation der gemeinsamen Produktion technisch komplexer und wissenschaftlicher Produkte sowie in der Umsetzung großer Infrastrukturprojekte. Das Erreichen eines gegenseitigen Handelsumsatzes von 1 Milliarde US-Dollar ist ein wichtiger strategischer Ziel, das sich die Staats- und Regierungschefs unserer Länder gesetzt haben. Dies wird durch die Weiterentwicklung bestehender und die Erschließung neuer Kooperationsbereiche erleichtert, betonte Igor Sergejenko. Die Parteien erörterten den Fortschritt gemeinsamer Projekte zur Herstellung von Traktoren, Kommunal- und Feuerwehrfahrzeugen sowie Aufzügen. Außerdem ging es um den Bau einer Agrarstadt in einer aserbaidschanischen Gemeinde und die gemeinsame Planung neuer U-Bahn-Linien in Baku.
Sozialbereich.
Darüber, wie attraktiv die medizinischen Dienstleistungen für ausländische Touristen sind, erzählte Alexander Truss, Koordinator für medizinischen Tourismus in der Minsker Stadtregierung, bei einer Online-Konferenz im Minsker Rathaus. Der medizinische Tourismus erfreue sich von Jahr zu Jahr bei ausländischen Bürgern einer immer höheren Beliebtheit, sagte er. Laut offizieller Statistik des Gesundheitsministeriums ist die Zahl der medizinischen Leistungen, die ausländischen Bürger in den letzten 5 Jahren erbracht wurde, um das 1,5-fache gestiegen. Er zählte mehrere Faktoren auf, warum die Ausländer sogar nach Belarus reisen. Darüber die hohe Qualität der Medizin, die Sicherheit während des Aufenthalts im Land, die Geschwindigkeit der medizinischen Versorgung und wettbewerbsfähige Preise. Im vergangenen Jahr haben ausländische Bürger aus 160 Ländern unser Land besucht. In Minsk belegt Kasachstan den ersten Platz unter den Touristen, Russland den zweiten und Bosnien und Herzegowina den dritten, fügte der Abteilungsleiter hinzu. Zu den gefragtesten medizinischen Leistungen bei ausländischen Bürgern gehören Transplantologie, medizinische Untersuchungen und diagnostische Verfahren, Onkologie, Zahnmedizin, Geburtshilfe und Gynäkologie sowie andere Untersuchungsarten.
Kurz zum Sportgeschehen.
Der Präsident des Internationalen Handballverbands, Hassan Mustafa, hat seine Unterstützung für die Rückkehr der belarussischen Mannschaft zur Weltmeisterschaft zugesagt. Dies geht aus einer Meldung auf der offiziellen Webseite des belarussischen Handballverbands hervor. In einem Telefongespräch mit dem Vorsitzenden des belarussischen Handballverbands, Wladimir Konoplyov, erklärte er, dass der Internationale Handballverband in Kürze ein Treffen mit dem Internationalen Olympischen Komitee abhalten werde, bei dem die Möglichkeit einer Rückkehr der Handballmannschaften aus Belarus und Russland zur Teilnahme an offiziellen internationalen Wettbewerben geprüft werde. Er versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun. Der belarussische Handballverband hat sich bereits mehrfach schriftlich an ihn gewandt, um die Vergabe einer Wildcard für die Weltmeisterschaft 2027 zu erwirken. Die Ausgabe ist aufgrund eigener Materialien des belarussischen Radios, der Informationen der Nachrichtenagentur Belta und anderer Quellen vorbereitet. Irina Brandt, Minsk.
Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere moderne als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. Erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden, www.radiobelarus.by.
Beste belarussische Musik können Sie auf der Welle von Radio Belarus hören. Verschiedene musikalische Richtungen. Die ganze Vielfältigkeit der belarussischen Musik. Die besten und vielversprechenden Musiker von Belarus turnen für Sie.
Не маю силы, не раз утомлены дорогой. Житё весны мое убогой. Тебе я у дурка залетаю, и там душою спочиваю. Там душою спочиваю. Вось як тепер і рада мною стає куточек той пригожа. Сенька и ложа, и елка у пары с войною. Обнявшись тесно над водою, как молодые в час кохания, в опушке вечер расставая. Люблю тебе, мой берег родный, где льется днем среброводный. Дубы где дружной чародою стоять я прежде над водой. Як ти мені милий, забыть тебе не маю сили, забыть тебе не маю сили. Забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы.
Мой родный путь, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы.
Das Gebiet Grodna liegt im Nordwesten von Belarus und grenzt im Westen an Polen und im Norden an Litauen. Fast die ganze Region liegt im Stromgebiet des mächtigen und schönen Flusses Nürman, der zum Symbol von Belarus wurde, wie Wolga für Russen, Dnepr für Ukrainer oder Weichsel für Polen. Auf Territorium der Grodner Region liegen 10 Naturschutzgebiete, wo sich über 50 einzigartige Naturdenkmäler befinden. Gerade in der Region Grodno sind die meisten Schlösser von Belarus erhalten geblieben. Die wichtigsten touristischen Zentren des Gebiets sind Schlösser in Mir, Lida und Novarudok, der ersten Hauptstadt des großen Fürstentums Litauen. Weitere Kirchenfestungen in Sinkevice und Muravanka sowie das orthodoxe Kloster in Žirovice, das viele Pilger lockt. Grodno ist eine der schönsten belarussischen Städte. Viele örtliche Denkmäler der Geschichte und Architektur haben die Probe der Zeit überstanden und existieren auch heute. Sie verleihen der Stadt besondere Attraktivität und eigenen Charakter. Grodno ist auch dadurch bekannt, dass es verschiedene Kulturen, Völker und Religionen vereint. Jedes Jahr wird hier das Festival der nationalen Kulturen ausgetragen. Das ist nicht nur eine hervorragende Show, sondern ein ermäßigtes Modell von Belarus, wo Vertreter verschiedener Völker in Frieden und Eintracht leben. Herzlich willkommen in Belarus.
Много мест на земле, только кажется мне, что роднее тебя не найти. Здесь луга и поля, хлебом пахнет земля, и по ней мне так вольно идти. Аист в небе кружит и свободно парит, синеву закрывая крылом. Видит он свысока, как прекрасна земля, знает аист, что здесь его дом. Знает аист, что здесь его дом.
Что здесь его дом. Большая ты вроде бы для меня, ты любимая родина. Я люблю Беларусь тебя, милая, для меня ты такая красивая и совсем небольшая ты вроде бы для меня. В 41-м году ты познала беду, слез твоих никогда не забыть. Только раны войны не сломили тебя, ты смогла устоять, победить. Лишь спустя много лет расцвела, как букет, стала чистая, добрая, смелая, провожая луну и встречая рассвет. За тебя, Русь, молю, моя белая. Я люблю Беларусь тебя, милая, для меня ты такая красивая и совсем небольшая ты вроде бы для меня. Чистота, ведь во все времена воспевали тебя, Беларусь моя. Я люблю Беларусь тебя, милая, для меня ты такая красивая и совсем небольшая ты вроде бы. Для меня ты любимая родина. Я люблю Беларусь тебя, милая. Для меня ты такая красивая и совсем небольшая ты вроде бы. Для меня ты любимая родина моя.
Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Mexiko, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, die USA. Aus all diesen Ländern trifft in unserer mehrsprachigen Redaktion die Post von Ihnen ein, liebe Freunde von Radio Belarus. Zweimal wöchentlich bringt die Sendung Hörerclub die Kommunikation mit dem Hörerkreis ins Rampenlicht. Frisch eingetroffene Post, Einträge aus dem Gästebuch, Telefoninterviews mit den Hörern, Spannendes aus dem Alltag von Radio Belarus, Beantwortung gestellter Fragen und Grüße an die Stammhörer des Senders. Der Hörerclub mit Herz für unsere treuen Freunde.
Ich grüße Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Welle. Im Studio Irana Brandt. In der Sendung Hörerclub geht es über die Post von Ihnen. Oder antworte ich ausführlich auf Ihre vorigen Fragen. Ich möchte Sie auch dazu anregen, diesem Programm Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihnen zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr über Ihre Kommentare zu unseren Programmen, Ihre Wünsche für unser Radio und auch über Ihre Geschichten. Jeder Brief von Ihnen wird beantwortet.
Ungezwungene Atmosphäre, schöne Musik, selige Unterhaltung und gute Laune bei Radio Belarus. Willkommen im Hörerclub.
Liebe Freunde, zusammen mit Nastja Werner bekommen wir wöchentlich Ihre Briefe, E-Mails und Antworten auf unsere Fragen. Es ist wirklich angenehm, Ihr Feedback zu erhalten. In der heutigen Sendung möchte ich eine wunderbare E-Mail von Carsten Fenske vorlesen. Hier ist, was er geschrieben hat.
Da hat uns der Briefträger was mitgebracht. Frische Post der Woche.
Liebe Redaktion von Radio Belarus, liebe Nastja, liebe Irana, hallo liebe Freunde in Funkhaus Minsk. Wie versprochen möchte ich heute auf Ihre Frage antworten, ob es bei mir materielle Dinge gibt, die mir am Herzen liegen, welche vielleicht mit besonderen Erinnerungen oder Ereignissen verknüpft sind. Meine Antwort fällt kurz und knapp aus. Nein, solche Dinge gibt es bei mir nicht. Die Dinge sind einfach nur Dinge. Gleichwohl gibt es aber einen Gegenstand, der mich täglich begleitet und auf dessen Benutzung und Vorzüge ich nicht mehr verzichten möchte. Da ich 65 Jahre alt bin, können Sie sich sicher vorstellen, dass so allerlei Geräte und Maschinchen mein Leben gekreuzt haben. Sie waren da und auf einmal waren sie verschwunden oder wurden durch Besseres ersetzt. Gehen wir zurück ins Jahr 1973. Da war ich 12 und entdeckte für mich die Fotografie. Nach einem deutlichen Machtwort meines Großvaters gab mein Vater seinen störrischen und völlig sinnfreien Widerstand auf und ich durfte hin und wieder an das heimische Fotolabor Filme entwickeln, Abzüge machen, Fotos vergrößern. All das wurde zu meiner jugendlichen Leidenschaft, obwohl mein Vater mir nach wie vor Steine in der Weg räumte und die unsinnigsten Begründungen erfand, damit ich das Labor nicht aufbauen konnte. Seine Spiegelreflexkamera war für mich absolut tabu und er dachte auch nicht mal im Ansatz daran, mir der Umgang mit diesem Präzisionsgerät beizubringen. Was soll's, denn als Zwölfjähriger hat man ja den Opa und der freute sich, mir etwas beibringen zu können, denn auch er hatte dieses Hobby. Und mehr noch, er wohnte in einem Vierfamilienhaus, hatte also mehrere Kellerräume und in einem davon befand sich fix und fertig aufgebaut und immer benutzbar ein prima Fotolabor. Ich musste also nur noch die Entwickler und Fixerbilder ansetzen und schon konnte es losgehen. Und so frönte ich diesem Hobby mit Herzenfreude und wurde zum ausgewiesenen Fotografen meiner Schulklasse und das bis zum Schulschluss der 10. Klasse. Mein Vater bockte weiter und war erstaunt, als zur Jugendweihe eine nagelneue Sowjetische sowjetische Zenitspieger Reflex auf dem Geschenketisch stand. Eine technisch zwar nicht mehr ganz aktuelle, aber für mich, Entschuldigung, mehr als ausreichende Kamera. Wozu hat man schließlich einen Opa? Und Opa war es auch, der mir zu meinem 19. Geburtstag eine weitere Kamera schenkte. Wieder kam sie aus der Sowjetunion. Diesmal war es eine vollautomatische Sorge. Nach heutigen Begriffen würde man sie als Systemkamera bezeichnen. Und unter diesem Blickwinkel konnte sie sich wirklich, wirklich sehen lassen. Die sowjetischen Fototechniker hatten hier eine Tip-Top-Kamera entwickelt, die sich international nicht verstecken musste. Und auch rein vom Outfit sah sie elegant aus. Ein vergleichbares DDR-Produkt gab es nicht. Viele, viele Jahre begleitete mich dieser Apparat und wurde dann durch eine Canon EOS 500 ersetzt. Und weiter geht's in den Dingen. Keine Sorge, liebe Radiomacher, ich habe den roten Faden nicht verloren. Als Lehrling kaufte ich mir dann 1978 mein erstes Stereo-Spulentonbandgerät, ein sowjetisches Jupiter für umfassende 1350 DDR-Mark. Mein Lehrlingslohn betrug monatlich 90 Mark. Sie können sich sicherlich vorstellen, was ich da geackert habe, bis ich das Geld zusammen hatte. Meine Eltern gaben mir nichts dazu. Leider war das Gerät ein Flop und technisch schlecht. Klang und Eigenrauschen waren unterirdisch. Selbst bei einer Bandgeschwindigkeit von 19 cm Sekunde wurde es nicht viel besser. Hier möchte ich anmerken, dass die gesamte sowjetische Produktionspalette an Heimelektronik, die in der DDR angeboten wurde, einfach nur schlecht war. Kassettenrekorder, Farbfernseher, Radios, ja selbst die Tonbandkassetten taugten nicht. Den Vogel schoss man dann mit dem Weltempfänger Salut 1 ab. Er wurde 1987 für 751 Mark der DDR angeboten und sah bombastisch aus. Das war's aber auch. Zuletzt wurde er für 50 Mark verramscht. Ich griff zu und gab ihn nach einer Woche im Geschäft zurück. Insgesamt war sowjetische Technik gleich welcher Art in der DDR nicht sonderlich beliebt und lag wie Blei in den Regalen. Einzig Ferngläser gingen gut über den Ladentisch. Das Jupiter ging und zwei CSSR-Tonbandmaschinen B116 wurden angeschafft. Diese liefen bei mir bis ins Jahr 2005 und ich hatte zuletzt 210 Tonbandspulen. Noch immer ist der rote Faden da. Nach dem Zerfall der DDR kam dann noch Hi-Fi-Technik von Philips hinzu. 400 Tonbandkassetten füllten meine Regale. Auch einen Plattenspiegel gab es, unter anderem auch Schallplatten von Melodia. Bei zwei Reisen in die Sowjetunion war ich sehr überrascht, wie viel westliche Musik man dort kaufen konnte. In der DDR schlichtweg nicht erhältlich. Beatles, Bee Gees und. Alles kein Problem. Hier lasse ich den roten Faden enden. Wir schreiben das Jahr 1997. Es begann eigentlich ganz langsam und nahm dann mehr und mehr an Fahrt auf. Und dann kam er, der große Rums. Der erste PC wurde angeschafft. Dazu ein Internetanschluss. Die analoge Welt, die analoge Technik war noch da und sie funktionierte auch noch. Aber schnell wurde mir klar, dass das Ende da ist. Die Digitalisierung hielt Einzug in die Wohnung und begann, mein Verhalten, meinen Konsum, einfach alles zu verändern. Aufgrund meiner Hobbys wurde mir das mehr und mehr bewusst und ich fand es auch nicht so schön. Aber ich konnte mich dieser Technik nicht einziehen. MP3, digitale Fotografie, waren nur der Anfang. Eine Bekannte von mir arbeitete in einem großen Fotolabor, in welchem Filme und Fotos der Leute zu Tausenden entwickelt wurden. Sie wurde arbeitslos. Ich kaufte keine Schallplatten und Tonbandkassetten mehr. Die Tonbandmaschinen wurden verkauft. Die ersten Navigationsgeräte kamen auf und wurden immer besser. Mein Einkauf fand zunehmend im Internet statt. Die Warenfülle war und ist schon unerschöpflich. Ja, liebe Freunde in Minsk. Und dann kam er, der Tag X. 2015 hatten dann die ersten Smartphones in das Leben meiner kleinen Lebensgemeinschaft. Nach einer Eingewöhnungsphase entdeckten wir die Vorzüge dieser Technologie, dieser Geräte und möchten sie nicht mehr missen. Ich habe zwar in der Wir-Form, beziehe es aber auch explizit auf mich. Ich biete weder das Internet noch das Smartphone an, aber ich setze diese dieses Gerät und es ist ein unglaublicher Helfer für viele Lebenslagen. Einkäufe, Kommunikation, Fotos, Musik, Zeitung lesen, Bankgeschäfte, Hotelbuchungen, auch die Reiseplanung nach Belarus. Alles läuft über dieses kleine Ding. Es ist erstaunlich. Seit kurzem ist nun auch für jedermann die KI frei verfügbar. Und nein, ich sehe sie nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung für uns alle. Als Mitte der 70er Jahre die Taschenrechner auf den Markt kamen, wurde auch der Untergang der Menschheit vorhergesagt. Wie Sie sehen, leben wir alle noch und mehr noch. Man kann die KI für sich nutzen. Man kann sich wortwörtlich schlau machen. Ich möchte es einmal ganz drastisch formulieren. Wer intellektuell grenzbegabt ist, kann damit wenig anfangen, weil er nicht in der Lage ist, die richtigen Fragen zu stellen und aus den Antworten Schlussfolgerungen abzuleiten. Die KI ist und bleibt eine Maschine. Nun zu KI und meiner Motorradtour von Brest nach Minsk. Bei der Routenplanung via Maps fiel mir für die 345 Kilometer eine extrem kurze Fahrzeit ins Auge. Und so fragte ich die KI, ob das stimmen könnte. Hier die höchst erfreuliche Antwort. Wortwörtlich. Für eine Autofahrt von Brest nach Minsk benötigst du bei normaler Verkehrslage etwa 3,5 bis 4,5 Stunden. Die Strecke ist hervorragend ausgebaut und verläuft fast vollständig über die wichtigste Ost-West-Achse des Landes. Routendetails Fahrzeit ca. 3 Stunden 20 Minuten bis 4,5 Stunden. Distanz ca. 345 Kilometer. Hauptstraße. Die Route verläuft über die Autobahn M1 E30, die vierspurig und gut asphaltiert ist. Maut. Die Autobahn M1 ist für Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen außerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion mautpflichtig und wird elektronisch über das Belton-System abgerechnet. Da die Strecke schnurgerade verläuft und die Geschwindigkeitsbegrenzungen meist 120 km pro Stunde für Pkw streng per Blitzer kontrolliert werden, lässt sich die Fahrzeit sehr präzise planen. Und so halte ich es mit Otto von Bismarck, der einmal äußerte, ein Gedanke, der richtig ist, kann auf die Dauer nicht niedergelogen werden. Ja, liebe Freunde im Funkhaus Minsk, das sind halt die Segnungen der Technik, in diesem Fall Internet und KI. Und die KI hilft den Menschen dabei, die Wahrheit herauszufinden. Damit möchte ich meinen Brief beenden und bleibe weiterhin auf Empfang Ihrer Hörer Carsten Fenske, Waldkampf-Ries, Deutschland.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Lieber Carsten Fenske, danke für diese ausführliche Antwort auf unsere Frage. Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie in Belarus und in unserem Studio des belarussischen Rundfunks begrüßen zu dürfen. Denn unser Land ist dank seiner Schönheit und Gastfreundschaft wirklich einen Besuch wert.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Herzlich willkommen bei Hörerclub. Ich hoffe, dass die heutige Sendung interessant war. Wir freuen uns sehr auf Ihre Briefe und begrüßen jeden einzelnen davon, auch wenn Sie Kritik und Anmerkungen vorzubringen haben. Wir schätzen Ihre Offenheit sehr. Wir warten auf Ihre Briefe per Post oder E-Mail und freuen uns auch auf Ihre Karussellkarten. Unsere E-Mail-Adresse lautet radio-belarus@tvr.by. Hier ist unsere Adresse, unter der wir gerne Ihre Briefe per Post erhalten. Radio Belarus 220029, Hasna für Minsk, Republik Belarus. Danke, dass Sie Radio Belarus treu bleiben. Ich verabschiede mich nicht. Bis bald.
Sie schreiben uns in unterschiedlichen Sprachen aus aller Welt. Wir nehmen Ihre Post stets mit viel Herz entgegen und erwidern Sie jede Woche in der Sendung, wo die Kommunikation mit den Hörern ganz groß geschrieben wird. Wir laden alle Freunde von Radio Belarus herzlich ein, uns im Hörerclub Gesellschaft zu leisten.
Ехал я по Беларуси, а наукол вали лясы. Шарадой летели гуси вздолж дорожной полосы. Был и в городе Парыжи, Вену, Рим, Берлин, споткал. Били
лілі у шкло дажджі, і сюжи ти мой край не чакав. Зраночку кручу,
вараночку,
тисну то на тормоз, то на газ, а вертаюся додому, схвальований кожний раз.
А вертаюся додому, схвальований кожний раз.
Каля хати я притулюсь березкам под вогном, знов збираюся в дорогу до зустрічі родний дом,
знов збираюся в дорогу до зустрічі родний дом. Василькова я айшина та віширий мой поклон, маю в серці сон.
Зраночку кручу вараночку, тисну то на тормоз, то на газ, а вертаюся додому, схвальований кожний раз.
Посумую каля хати я, притулюсь пірозком під вогном, знов збираюся в дорогу до зустрічі родний дом, знов збираюся в дорогу до зустрічі родний дом. Василькова
...2026 ist in unserem Land das Jahr der belarussischen Frau. Sie hält das Steuer fest in der Hand und kann zärtlich umarmen. Sie betreibt einen erfolgreichen Blog und kennt das Geheimnis perfekter Kartoffelpuffer. Sie baut sich eine Karriere auf und bewahrt die Wärme des Familienherdes. In ihren Händen verschmelzen Tradition und Innovation. Geschichte wird geschrieben. Von der Stickerei bis zur Weltraumtechnologie. In ihr steckt die unerschütterliche Kraft von Anastasia Slutskaya, die Weisheit von Rogneda und die Demut von Euphrosyne von Polotsk. In ihr steckt die allumfassende Liebe und Zärtlichkeit einer Mutter, die stille Hingabe einer Ehefrau, die völlige Hingabe an das Werk ihres Lebens. Ihre Stärke liegt in ihrer Flexibilität, ihre Kraft in ihrer Liebe und Güte. Ihre Mission ist es, zu schaffen und zu bewahren. Sie ist verantwortlich für das Wohlbefinden zu Hause, die Ergebnisse bei der Arbeit und die Zukunft des Landes. Das ist die belarussische Frau.
Букет из клеток, когда житё с тобой пронесся, семья, любовь, усмешки деток, счастьем простым радость дробятся, как отворить веры туманы, житё с тобой украшить разом, мы забудуем это сами. Ой, якая пригожая, ой, якая коханая, на других не подобна, я в свете самая-самая. Я тянусь в очи блакитных, я и прошепчут не в устно, ничто счастливое, ты со мной назавжды, ты моя Беларусь. Я в свете самая-самая.
милая, ты со мной назавжди, ты моя Белоруска.
Herausragende Menschen von Belarus. Das Projekt des Internationalen Radios Belarus über die Menschen, die in verschiedenen Bereichen Erfolg haben. Wissenschaft, Kunst und Sport. Erfahren Sie mehr über die herausragenden Belarussen, die unser Land mit ihren Leistungen stolz gemacht haben.
Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist das Projekt Herausragende Menschen von Belarus. Im Studio ist Nastja Werner. Er stand sein ganzes Leben lang im Schatten, half aber dennoch Janka Kupala dabei, zu jenem großen Künstler zu werden, als den ihn heute jeder Belarusse kennt. Und nicht nur dem Dichter Kupala. Ohne ihn ist die belarussische Renaissance zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaum vorstellbar, obwohl sein Name nur wenigen bekannt ist. Professor Bronislaw Epimach Schipilo. Er beherrschte 20 Sprachen. Er sprach fließend Sanskrit und Latein, liebte aber vor allem seine Muttersprache. Das Belarusche. Kollegialrat, Ritter des Ordens der Heiligen Anna und des Ordens des Heiligen Wladimir wurde im ersten Blick ein erfolgreicher Beamter des Russischen Reiches. Doch er hatte noch eine andere Seite. In diesem anderen Leben bildete er eine ganze Generation belarussischer Patrioten aus. Und seine Wohnung in St. Petersburg wurde als Hauptquartier von Belarus bezeichnet. Bronislaw Epimach Schipilo wurde am 16. September 1859 geboren. Die Leibeigenschaft war noch in Kraft. Die Bauern sollten erst 2 Jahre später ihre Freiheit erlangen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte in den belarussischen Gebieten eine Überprüfung des Adels stattgefunden. Viele arme Adlige konnten ihre Abstammung nicht schriftlich nachweisen und schieden aus dem privilegierten Stand aus. Die Familie von Epimach Schipilo hingegen konnte ihre adelige Herkunft problemlos nachweisen. In den Dokumenten wurde dieser Familienname bereits im 15. Jahrhundert erwähnt. Doch adelige Herkunft bedeutete nicht gleich Reichtum. Die Familie von Ignat und Anna Epimach Schipilo besaß lediglich den Gutshof Sudilowischi unweit von Polotsk. Dort wurde auch ihr Erstgeborener Bronislaw geboren. Bald darauf zog die Familie in einen ebenso bescheidenen Gutshof, Selesie. Sie lebten nicht viel besser als ihre Nachbarn und die Bauern. Als Bronislaw 9 Jahre alt wurde, starb sein Vater. Die verwitwete Mutter kam kaum über die Runden. Ein Onkel, der als Ingenieur in Riga tätig war, nahm den Jungen in seine Obhut. Bronislaw wurde an das renommierte Alexandrowske Gymnasium aufgenommen. Er lernte hervorragend. Er konnte es sich nicht leisten, schlecht zu lernen. Warum? Weil man, wenn man den Anschluss verlor, für den Unterricht bezahlen musste. Der begabte Schüler gab Nachhilfe, erteilte Privatunterricht, wofür er bezahlt wurde, und konnte mit diesem Geld seiner Familie helfen, die auf dem Gutshof in Salesie geblieben war. In Riga lebte sich der Junge aus der Polotsker Provinz schnell ein, aber er vergaß seine Heimat nicht. Wenn er in den Ferien nach Hause kam, sammelte er belarussische Volkslieder. Sein erstes Lied nahm er irgendwo in der Nähe von Ushaychi auf. Damals war er gerade einmal 18 Jahre alt. Im Gymnasium war Grigori Jentschewetski, ein unübertroffener Kenner des Lateinischen und Griechischen, sein Lieblingslehrer. Er riet dem begabten Jungen, sich in St. Petersburg an der Fakultät für Geschichte und Philologie einzuschreiben. Die Fremdsprachen fielen Bronislaw leicht. Man sprach von ihm als seinem Genie, das 20 Sprachen beherrschte. Dabei beherrschte er mindestens 6 Sprachen so gut, dass er sich in ihnen nicht nur ausdrücken, schreiben und lesen konnte, sondern in ihnen auch literarische Werke verfasste.
Herausragende Menschen von Belarus sind unser Vorbild und Stolz.
Im Jahr 1887 verteidigte Bronislaw Epimach Schipilo seine Dissertation in Geschichte. Bronislaw bewies Durchhaltevermögen und erhielt nach 4 Jahren Gelegenheitsschub, die Stelle des stellvertretenden Direktors der Bibliothek der Universität St. Petersburg. Es war eine prestigeträchtige Position. Bronislaw Epimach Schipilo erwies sich nicht nur als guter Leiter und Organisator. Nun, immerhin sprachen die 3 Orden, die er für seinen untadeligen Dienst erhalten hatte, für sich. Er erwies sich auch als hervorragender Wissenschaftler. Er war ein angesehener Bibliograf. Epimach Schipilo unternahm oft Auslandsreisen, ist aber auch regelmäßig auf seinem heimischen Anwesen in Salesie anzutreffen. Der Professor baute dort eigens für seine Sammlungen ein 2-stöckiges Holzhaus. Er sammelte sowohl Antiquitäten als auch Gegenstände des modernen Alltagslebens der Belarussen. Diese bewahrte er in Salesie auf, in der Hoffnung, sie schließlich einem belarussischen Museum zu übergeben, das früher oder später entstehen würde. Wie es keine belarussische Literatur geben sollte, er bewies das Gegenteil. Seit 1889 stellte Bronislaw Pemarschipilo eine belarussische Anthologie zusammen, schrieb alle ihm bekannten Werke belarussischer Autoren ab, suchte in Archiven nach Manuskripten und bat deren Besitzer um sie. Neben seiner Tätigkeit in der Bibliothek unterrichtete Pemarschipilo Latein und Altgriechisch, wurde Universitätsprofessor und hielt Vorlesungen am Gymnasium und an der Katholischen Theologischen Akademie. Es gelang ihm, eine ganze Schar von Priestern heranzubilden, die verstanden, dass Katholik nicht gleichbedeutend mit Pole ist. Im Jahr 1903 entstand in St. Petersburg die Organisation Kreis für belarussische Volksbildung und Kultur. Pemarschipilo war einer der Gründer und Hauptsponsoren. Er trat jedoch nicht öffentlich in Erscheinung. Er war Beamter und hatte seinen Dienst. Der Schwerpunkt des Kreises lag auf der Verlagstätigkeit. Es gab praktisch keine Bücher in belarussischer Sprache. Der Professor und seine Mitstreiter versuchten, dies zu ändern. Da die Zensoren in St. Petersburg kein Belarusisch beherrschten, wurde die Sprache der Sammlung von Janka Lucina als bulgarisch ausgewiesen. Das Buch passierte die Zensur problemlos, denn die Zensoren wussten über die bulgarische Sprache nur, dass es sie gab. Das Oktobermanifest von 1905 lockerte die zensurrechtlichen Beschränkungen und es wurde möglich, Bücher auf Belarusisch zu drucken. Gerade die Zeit des Russischen Reiches ist für die Herausbildung der belarussischen Nation von großer, entscheidender Bedeutung. Im Russischen Reich wurden die Belarussen als Teil eines dreiteiligen, staatsbildenden Ethnos betrachtet. Großrussen, Belarussen, Kleinrussen – das war die offizielle Ideologie des Russischen Reiches. Die Bücher erschienen eines nach dem anderen. Doch das Unterfangen war mühsam und gefährlich.
Herausragende Menschen von Belarus sind unser Vorbild und Stolz.
Darüber hinaus wurde Bronislaw Pemarschipilo zum lebenslangen aktiven Mitglied des Belarussischen Instituts für Kultur gewählt und nahm 1926 in Minsk an einer wissenschaftlichen Konferenz zur Reform der belarussischen Rechtschreibung teil. Bronislaw Pemarschipilo gehört zu Recht zu denjenigen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Spuren in der belarussischen nationalen Wiedergeburt hinterlassen haben. Bronislaw Pemarschipilo, ein Name, der heute nur noch wenigen bekannt ist, obwohl er zu den bedeutendsten Gestalten der belarussischen Nationalbewegung des frühen 20. Jahrhunderts zählt. Ein Mann, der 20 Sprachen beherrschte, als angesehener Professor und hoher Beamter Karriere machte, doch sein Herz stets seiner belarussischen Heimat schenkte. Während andere im Rampenlicht standen, wirkte er im Stillen. Als Sammler von Volksliedern, als Herausgeber der Bücher, als Förderer junger Talente wie Janka Kupala. Seine Wohnung in St. Petersburg wurde zum geheimen Hauptquartier von Belarus, sein Gutshaus in Salesie zu einer Schatzkammer belarussischen Erbes. Er bewies, dass es eine eigenständige belarussische Literatur und Sprache gab, gegen alle Widerstände der Zensur und der offiziellen Ideologie. Bis heute ist er der große Unbekannte der belarussischen Renaissance. Aber ohne ihn wäre diese Renaissance kaum vorstellbar. Ein stiller Patriot, dessen Wirken bis in die Gegenwart nachhalt. Freunde, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Ich heiße Nastja Werner. Abonnieren Sie unseren Instagram- und Facebook-Account Radio Belarus. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie mit uns.
Herausragende Menschen von Belarus. Das Projekt des Internationalen Radios Belarus über die Menschen, die in verschiedenen Bereichen Erfolg haben. Wissenschaft, Kunst und Sport. Erfahren Sie mehr über die herausragenden Belarussen, die unser Land mit ihren Leistungen stolz gemacht haben.
Musikbox.
славой и радая широй душой, что в этой красе величавой, что в этой красе величавой есть доля, есть доля, есть доля и в братстве моем. Хай удалишь песня мчится на краиной дорогой. Ты сгавай, моя столица, родный сердцу город мой. Хай удалишь песня мчится на краиной дорогой. Ты сгавай, моя столица, родный сердцу город мой. Ты сгавай, моя столица, родный сердцу город
дороги в Беларусь мою ведут. Там, где звезды серебро в озера льют, над Полесьем разгорается заря. С добрым утром, моя дивная земля, расцветают сады весенние и ласкает слух птичье пение, аист в небе над домом кружится, и луч солнца сверкает в лужицах. Приведут дом дороги дальние, капнут слезы в ладони мамины. Под туманом, одеялом спит земля. Беларусь, родная родина моя, горсть земли носил с собою на груди. Мне любовь твоя давала сил в пути. Расцветают сады весенние и ласкает слух пение, аист в небе над домом кружится, и луч солнца сверкает в лужицах. Приведут дом дороги дальние, капнут слезы в ладони мамины. Расцветают сады весенние и ласкает слух птичье пение, аист в небе над домом кружится, и луч солнца сверкает в лужицах. Приведут дом дороги дальние, капнут слезы ладони мамины, капнут слезы ладони мамины.
Sie sind auf den Wellen von Radio Belarus.
І почую знов голос твой. Знай, моя любовь, я з тобой. Я з тобой, а ти со мною, як ті зорочки в одно.
У батьковськім кутку, край.
усмешку твою, озерк ясный без слов. Батьковським кутку водар зьола клясних, я вдихаю, я п'ю, ніби з вусна твоїх.
І про здалі чудові.